Liebe Gemeinde, guten Morgen auch von meiner Seite her. Ich freue mich, heute wieder hier zu sein, unter euch zu sein und Gottesdienst mit euch zu feiern. Bevor wir in die Predigt einsteigen, bete ich noch. Himmlischer Vater, Jesus Christus, danke für den heutigen Morgen und unser Zusammensein. Wir werden uns jetzt mit einem Text aus dem Alten Testament beschäftigen, einem Psalm. Und ich bitte dich, dass uns dieser Psalm etwas für unser Leben mitgeben kann. Sei du bei uns und hilf uns, ihn in der Tiefe zu erfassen und zu verstehen und dadurch auch dich besser kennenzulernen und zu verstehen. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass du dich wirklich für uns interessierst. Und danke, dass du jetzt da bist. Rede du jetzt. Amen. Ich lese uns den heutigen Predigttext vor. Er steht im Alten Testament. Es ist der Psalm 15. Das wurde schon angekündigt. Ihr seid herzlich eingeladen, eure Bibeln aufzuschlagen und mitzulesen. Und sonst habe ich es hier euch auch projiziert. Psalm 15. Ein Psalm Davids. Herr, wer darf sich aufhalten in deinem Heiligtum? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Ich beginne nochmal. Ein Psalm Davids. Herr, wer darf sich aufhalten in deinem Heiligtum? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Jeder, der aufrichtig seinen Weg geht, der Gerechtigkeit übt und von ganzem Herzen die Wahrheit sagt, der nicht andere verleumdet, der seinen Mitmenschen kein Unrecht tut und sie nicht in Verruf bringt. Er wird den verachten, den Gott verworfen hat, doch er wird alle ehren, die Ehrfurcht vor dem Herrn haben. Er hält sich treu an jeden Eid, den er geschworen hat, selbst wenn er dadurch einen Nachteil befürchten muss. Er leiht sein Geld nicht gegen Wucherzinsen aus und lässt sich nicht mit Geschenken bestechen, Unschuldige anzuklagen. Wer so handelt, wird nie zu Fall kommen. Die Passionszeit liegt hinter uns. Ostern liegt hinter uns. Und ich hoffe, ihr habt die Ostertage gut und positiv erlebt. Eigentlich hoffe ich ja sogar, dass ihr Ostern neu erleben konntet. Das war ja der Titel der Kampagne in den Wochen vor Ostern. Ostern neu erleben. Und ich hoffe, dass diese Kampagne und der Titel und natürlich der Inhalt der Kampagne in der einen oder anderen Form bei euch angekommen ist, präsent war, ankommen durfte, ins Leben gesprochen hat oder es immer noch tut. In der Passionszeit und an Ostern bedenkt man ja vor allem die Geschehnisse an Karfreitag, als Jesus Christus am Kreuz für unsere Schuld starb, und Ostern, als er von den Toten auferstanden ist. Wenn man das ganz einfach und zusammengefasst und natürlich auch verkürzt sagen will, geht es darum, was Jesus für uns getan hat und wie wir trotz unseren Fehlern zu ihm kommen können und kommen dürfen. Und die Bibel sagt, wer das für sich bejaht und die Vergebung der Sünden durch Jesus Christus annimmt und an Gott glaubt, der wird ein Kind Gottes und der darf bei Gott sein. Vielleicht liegt das bei euch auch schon einige Tage zurück. Und dann sind wir bei Gott und es ist wunderbar und es ist schön. Und dann macht man aber leider wieder einen Fehler. Man ist vielleicht nicht ehrlich, man macht jemanden schlecht, man fährt jemanden an, schaut sich Bilder an im Internet, die man nicht sollte, man wird schuldig. Und fragt man sich dann nicht, darf ich denn jetzt immer noch bei Gott sein? Darf ich ihm immer noch nahe sein? Wenn wir Christen sind und an Gott glauben, dann stellen wir uns diese Fragen immer wieder, hoffentlich. Wie sieht mein Leben aus? Führe ich es so, dass Gott mich annimmt, weiter annimmt? Annehmen kann, dass ich ihm nahe bin und dass er mir nahe ist. Interessanterweise thematisiert der heutige Psalm, also wir fahren auch heute mit der Psalmserie weiter, genau diese Fragen. In der von mir gelesenen Übersetzung lautet sogar der Titel des Psalms: Wer darf Gott nahe sein? Also wie muss man sein und leben, nach was streben, um Gott nahe sein zu dürfen? Wie muss Leben aussehen, das zu ihm passt, das ihm gefällt? In anderen Bibelübersetzungen lauten die Titel Wen nimmt Gott an? Oder nochmals in einer anderen Übersetzung, was sind Gottes Bedingungen? Also der Psalm bietet uns sowas wie eine Antwort auf diese Frage, diese Fragen, eine Checkliste, eine Anleitung, ein Referenzwert für ein Leben als Christen und mit Gott. Und das kann für Christen interessant sein, die zurzeit gerade ein Hoch haben in der Beziehung mit Gott, die sagen, alles gut zwischen mir und Gott. Die können am Psalm sehen, ob sie richtig unterwegs sind, ob sie gut unterwegs sind. Der Psalm kann aber auch für Christen interessant sein, die vielleicht im Moment kein Hoch im Glaubensleben haben und sich vielleicht Dinge fragen wie, bin ich gut genug für Gott mit all meinen Fehlern, die immer wieder passieren oder die ich habe? Eine Frage, die sich so viele stellen, wenn sie ehrlich sind mit sich selber. Oder mache ich die Dinge richtig in meinem Leben? Jeder von uns, wenn er ehrlich ist, möchte das von sich sagen können. Und Schweizer speziell. Mache ich es richtig? Oder wenn ich vielleicht meine Stelle verlieren sollte oder eine Krankheit mich ereilt, heißt das, dass Gott mich nicht mehr segnet und ich nicht mehr angenommen bin von ihm? Für alle mit solchen oder ähnlichen Fragen zeigt dieser Psalm, was Gott denn erwartet, was seine Bedingungen sind, wen er annimmt, wer bei ihm sein darf und so gesegnet ist. Und ich finde, dass dieser Psalm durchaus auch interessant sein kann für Menschen, die nicht an Gott glauben oder im Moment vielleicht gerade nicht wissen, wo sie diesbezüglich stehen. Denn es wird an diesem Psalm, in diesem Psalm deutlich oder deutlicher, was es denn bedeutet, an den Gott der Bibel zu glauben und als Christ durchs Leben zu gehen. Kurz zusammengefasst, ich denke, dieser Psalm hat jedem etwas zu sagen und jeder etwas zu sagen. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich ihn für die Serie und speziell für heute am Sonntag nach Ostern ausgewählt habe. Und so werde ich ihn jetzt in kurzen Schritten, Schritt für Schritt, mit euch durchgehen und dann noch ein paar weitere Gedanken anhängen. Die Frage, die der Psalm zu Beginn stellt, ist, wer darf bei Gott sein? Wer lebt ein Leben und hat Ziele und ein Streben, das mit dem übereinstimmt, was Gott gefällt? Und die erste Antwort darauf findet sich in Vers 2. Jeder, der aufrichtig seinen Weg geht. Man könnte das auch mit etwas älteren Worten sagen. Wer untadelig, wer unsträflich, wer makellos wandelt. Interessant finde ich, dass der Fokus mit dieser ersten Antwort auf jeden Einzelnen gerichtet wird. Der Psalm sagt, schau zuerst mal auf dich. Wie lebst du denn? Lebst du makellos, unsträflich, untadelig? Gehst du aufrichtig deinen Lebensweg? Hat dein Leben eine Linie, Prinzipien, Persönlichkeit? Ist es ehrenhaft, authentisch? Passt dein Leben zu deinen Worten? Aufrichtig seinen Weg gehen bedeutet in diesem Psalm auch, dass Leben an Gottes Geboten ausgerichtet ist und nicht daran vorbeigeht, dass man an Gott glaubt und seine Lebensführung auf ihn ausrichtet. Bei Gott sein darf der unter anderem aufrichtig seinen Weg geht. Wer noch? Vers 2. Wer Gerechtigkeit übt und Vers 3 und seinen Mitmenschen kein Unrecht oder nichts Böses tut. Gerechtigkeit üben heißt, sich so verhalten, dass es dem ethischen Standard der Gemeinschaft entspricht, sozial und rechtlich. Also das tun, was richtig, was korrekt, was recht ist. Also Dinge wie, fügen wir anderen keinen Schaden zu und behandeln sie nicht böse. Oder bekommt jeder das, was ihm zusteht? Oder helfen wir jenen, die Hilfe brauchen? Oder stehen wir jenen bei, die ungerecht behandelt werden? Sind wir gerecht in unserem Urteil und Tun? Halten wir uns an die Gesetze, auch die Gebote Gottes? Hat mein Glaube an Gott Auswirkungen auf das, wie ich Gerechtigkeit sehe und übe und meine Mitmenschen behandle? Behandle ich andere so, wie ich selber behandelt werden möchte? Matthäus 7,12. Wer noch? Vers 2, wer von ganzem Herzen die Wahrheit sagt. Von ganzem Herzen die Wahrheit sagen heißt, von ganzem Herzen die Wahrheit sagen heißt, nicht einfach nur objektive Wahrheit sprechen, sondern Wahrheit, die von ganz tief innen, vom Herzen herkommt und damit übereinstimmt. Also Wahrheit, die wir auch meinen. Das bedeutet zum Beispiel, keine Falschaussagen zu machen, korrekt und richtig in seinen Aussagen zu sein, aber auch keine doppelzüngigen Aussagen, also nicht dem einen das erzählen und der anderen das. Es heißt auch, keine Ausflüchte, keine Ausreden, keine Vorwände, kein Ausweichen oder keine Notlügen oder keine Halbwahrheiten oder keine nicht ernst gemeinten Schmeicheleien, zum Beispiel zur Predigt. Keine betrügerischen Aussagen oder auch dann die Wahrheit sagen, wenn es vielleicht unangenehm ist, von ganzem Herzen die Wahrheit sagen. Wer darf noch bei Gott sein? Vers 3, wer andere nicht verleumdet oder sie nicht in Verruf bringt. Wir alle wissen, was damit gemeint ist. Keine Lügen erzählen über andere. Nicht schlecht reden über andere. Sie nicht schlecht machen. Oder den Ruf von anderen nicht durch den Dreck ziehen, also nicht lästern, auch nicht hintenrum oder bei Freunden, auch nicht in den sozialen Medien. Kein Mobbing. Martin Luther, der Reformator, hat in seiner Psalmenauslegung zu diesem Psalm zum Punkt der Verleumdung eine bemerkenswerte Aussage gemacht. Der Prophet, also der Psalmdichter David, will also, dass wir das Böse unserer Nächsten bei anderen Nächsten verschweigen und nur Gutes von ihnen reden und was dazu dient, die Eintracht wiederherzustellen, zu erhalten und zu mehren. Das Böse unserer Nächsten bei anderen Nächsten verschweigen und nur Gutes von ihnen reden und was dazu dient, die Eintracht wiederherzustellen, zu erhalten und zu mehren. Und Charles Spurgeon, der bekannte englische Prediger aus dem 19. Jahrhundert, nimmt hier sogar die Gedanken noch mit hinein. Also wer jemanden in seinem Herzen zu hart beurteilt, wer jemanden in seinen Gedanken schlecht macht oder in Verruf bringt, das soll nicht sein. Jemanden in Verruf bringen klingt auf Deutsch irgendwie ein bisschen indirekt. Das hebräische Wort, das hier verwendet wird, ist aber auch ganz direkt zu verstehen. Also es heißt auch niemanden beleidigen oder beschimpfen. Wer darf noch bei Gott sein? Vers 4. Wer den ehrt, der Ehrfurcht hat vor dem Herrn. Der Anfang von Vers 4 scheint etwas schwierig, weil der Vers hier recht markant formuliert ist. Formuliert, dass man jemanden verachten oder geringschätzen soll, der von Gott abgelehnt oder verworfen ist. Eigentlich ist das aber ziemlich logisch. Denn es geht ja im ganzen Psalm darum, wer bei Gott sein darf, wen er annimmt. Und da ist es ja nur folgerichtig, dass man nicht bei Gott sein kann und jene ehren, die das tun, was seinen Geboten zuwiderläuft. Also wenn sich zum Beispiel jemand mutwillig und als Lebenseinstellung, es geht hier nicht um die alltäglichen Dinge, sondern um etwas Anhaltendes, das die ganze Lebenseinstellung betrifft, die Lebensführung betrifft. Wenn sich jemand gegen die 10 Gebote wendet oder stellt, dann soll man solche Personen nicht ehren oder achten, sondern man soll die ehren und achten, die Gott mit Respekt, mit Ehrfurcht, mit Achtung begegnen und sich nach den 10 Geboten in ihrem Leben richten. Das ist in sich logisch und stringent. Wer darf noch bei Gott sein? Vers 4. Wer sich an seine Abmachungen hält. Also der nächste Versteil thematisiert, dass wer eine Gesundheit, wer eine Abmachung trifft, eine Verpflichtung eingeht, einen Vertrag abschließt, dass er sich daran halten soll. Es geht hier um Wort und Vertragstreue, dass man dazu steht, was man vereinbart hat, auch wenn sich die Situation vielleicht zu seinen Ungunsten entwickelt. Es geht hier nicht primär um die Thematik Schwören, ja, nein, weil Jesus an einer Stelle in der Bergpredigt sagt, ihr sollt ja oder nein sagen und nicht schwören. Es geht hier darum, an dieser Stelle, wenn ihr zu etwas nach reiflicher Überlegung ja gesagt habt und zugesagt habt zu gewissen Bedingungen, dann haltet euch daran und werdet nicht vertragsbrüchig. Sagt nicht auf einmal, die Situation oder die Bedingungen haben sich geändert und darum trete ich von dieser oder jener Verpflichtung zurück. Es geht hier um Integrität, um Vertrauenswürdigkeit, um Zuverlässigkeit. Wer noch? Vers 5. Geld nicht gegen Wucherzinsen ausleihen und keine Bestechungsgeschenke annehmen. Hier ist unser Umgeld mit Materiellem gemeint und mit Geld. Zum einen, wenn wir Geld ausleihen, dass wir das tun, ohne zu viel Zins zu verlangen. Dazu muss man wissen, dass es zur Zeit des Alten Testaments, etwa im Zweistromland, das ist Mesopotamien, das ist heute zwischen dem Osten der Türkei und dem Persischen Golf, da war es üblich, dass man einen Zins von bis zu 50% verlangt hat. Und so eine Schuld kann man ja eigentlich nie mehr zurückbezahlen. Im Alten Testament findet man den Grundsatz, und das praktizierte die christliche Kirche auch lange Zeit, dass man von Volksgenossen keinen Zins nehmen soll. An dieser Stelle ist aber nicht gemeint, dass man grundsätzlich keinen Zins verlangen darf. Sondern es geht darum, die Situation einer Person, die Geld benötigt, nicht auszunutzen, sondern fair zu sein. Und selbstverständlich darf man auch leihen, ohne Zins zu verlangen. Da gibt es im Neuen Testament entsprechende Stellen. Zum anderen sollen wir keine Geschenke annehmen, um unschuldige Menschen anzuklagen. Klar ist hier gemeint oder mitgemeint, dass ich selber auch keine Geschenke verteile mit demselben Ziel. Bestechung war an den Gerichtshöfen zur Zeit der Abfassung des Psalms üblich. Zum Glück ist es bei uns nicht üblich, und doch gibt es das natürlich auch bei uns und in unserer Zeit. Und wenn man dieses Prinzip noch in die immaterielle Ebene zieht, dann wird das für uns alle recht real und lebensnah, was da hier steht. Zum Beispiel, wenn jemand mir eine Freundschaft anbietet, seine Freundschaft anbietet, aber er liegt im Streit mit jemand anderem. Und wenn ich diese Freundschaft haben will, dann muss ich auch im Streit mit dieser anderen Person sein. Sonst bekomme ich die Freundschaft nicht, obwohl mir diese Person ja nichts getan hat. Also das Geschenk der Freundschaft annehmen, dafür bin ich gegen jemanden, der mir eigentlich nichts getan hat. Das soll nicht sein. Und nach dieser Aufzählung schließt der Psalm mit den Worten, wer so handelt, wird nie zu Fall kommen. Der darf bleiben bei Gott. Der erfüllt seine Bedingungen. Der wird von ihm angenommen, der wird von ihm gesegnet. Wer aufrichtig seinen Weg geht, wer Gerechtigkeit übt, wer von ganzem Herzen die Wahrheit sagt, wer andere nicht verleumdet, wer seinen Mitmenschen kein Unrecht tut und sie nicht in Verruf bringt, wer jene ehrt, die Ehrfurcht vor dem Herrn haben, wer sich an seine Verträge hält, wer sein Geld fair ausleiht und sich nicht mit Geschenken dazu verleiten lässt, Unschuldige anzuklagen, der wird von Gott angenommen und der darf bei ihm bleiben. Der lebt sein Leben gut und richtig. Also, auf geht's, liebe Freunde. Jetzt wissen wir es. Die Bedingungen sind klar. Tun wir das, dann sind wir gut unterwegs und machen es richtig. Und ich meine, auch wenn jetzt jemand nicht an Gott glauben sollte, diese Dinge, die hier erwähnt sind, sind doch für alle erstrebenswert. Wenn sich mehr Menschen so verhalten würden, wie der Psalm das beschreibt, und wenn mehr von diesen Verhaltensweisen in unserer Gesellschaft präsent wären, dann wäre unsere Welt, unsere Gesellschaft doch definitiv ein Stück besser, oder nicht? Richard Dawkins, das ist ein Vertreter des neuen Atheismus. Und dieser neue Atheismus, der vertritt eine Weltanschauung ohne Elemente des Übernatürlichen. Also Gott oder so gibt es nicht. Und er hat zum Beispiel das bekannte Buch Der Gotteswahn geschrieben. Das kam 2006 heraus. Und in diesem Buch wird jeder Glauben an Gott als irrational, also nicht logisch bezeichnet. Und doch sagt dieser Dawkins in seinem Buch von 2015 mit dem Titel Outgrowing God, also aus Gott rauswachsen, an einer Stelle, ob irrational oder nicht, also ob logisch oder nicht, es scheint leider plausibel, das sagt er, dass jemand, der aufrichtig glaubt, dass Gott jede seiner Bewegungen beobachtet, mit größerer Wahrscheinlichkeit gut ist. Also wer glaubt, dass es Gott gibt und dass dieser Gott über unserem Leben wacht, der ist mit größerer Wahrscheinlichkeit gut. Also wer die Dinge tut, die Gott fordert, wer das, was zum Beispiel der Psalm 15 schildert, praktiziert, der ist mit größerer Wahrscheinlichkeit gut. Darum eben, auf geht's, liebe Freunde. Wir sind eine christliche Gemeinde, das ist ein biblischer Text. Tun wir das, dann sind wir gut und richtig unterwegs. Und wir dürfen bei Gott sein. Und wir sind mit großer Wahrscheinlichkeit sogar besser als ohne ihn. Ist toll, oder? Aber auch nicht so einfach, oder nicht? Was meint ihr? Irgendwie ist schon recht viel, diese ganze Liste, was man da umsetzen sollte oder muss. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann weiß ich auch für mich persönlich, dass ich das nicht alles einhalten und leben kann. Auch wenn ich mich noch so bemühe. Es ist irgendwie eine Überforderung. Vielleicht geht es euch ähnlich. Und das wiederum bedeutet ja aber in der Konsequenz, dass ich mich dann auch fragen muss, kann ich denn überhaupt bei Gott sein? Ob ich überhaupt so leben kann, wie Gott es gut und richtig findet? Wenn die Erfüllung dieser Dinge des Psalms die Grundlagen dafür sind, dass ich bei ihm sein darf und dass mein Leben in seinen Augen gut ist. Und vielleicht führt das bei einigen von euch dazu, dass ihr innerlich denkt, wenn ich das alles erfüllen muss, dass Gott mich annimmt, dann will ich das, wenn ich ehrlich bin, mit dem Christentum nicht. Oder nicht mehr. Oder nicht in der Form oder immer noch nicht. Das laugt mich nur aus. Das ist Druck. Das ist Belastung. Oder ihr denkt vielleicht auch, eigentlich möchte ich das, ich glaube an den dreieinigen Gott, aber ich schaffe das nicht alles und darum kann mich Gott ja gar nicht annehmen. Ich werde nie genug sein, das ist eine Überforderung. Das Einzigartige am Christentum ist nun, dass es eben genau so nicht ist. Dass Gott so nicht ist. Und der Schlüssel zum Verständnis liegt im ersten Vers. Hier steht, Herr, wer darf sich aufhalten, man könnte auch übersetzen, wer darf weilen oder wohnen in deinem Heiligtum? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Aufhalten und wohnen, da geht es ums Bleiben, um das Sein bei Gott. Es geht hier nicht nur darum, zu Gott zu kommen, sondern auch darum, bei ihm zu bleiben, bei ihm zu wohnen. Und der Vers verwendet alttestamentliche Bilder dafür. Als es in Jerusalem einen Tempel für den biblischen Gott gab und der Berg, wo der Tempel stand, war der heilige Berg. Und das Einzigartige am biblischen Gott ist eben, dass es gerade keine Bedingungen gibt, um sich ihm nähern zu können. Gott nimmt uns bedingungslos an. Es geht nicht darum, dass wir etwas leisten müssten, um von ihm angenommen zu werden, um zu genügen. Es ist kein Wenn, Dann. Wenn du das alles erfüllt hast und alles eingehalten hast, dann darfst du bei mir sein, dann nehme ich dich an und dann darfst du Gemeinschaft mit mir haben. Sondern Gott nimmt uns so an, wie wir sind. Es ist wirklich bedingungslos. Warum ist das so? Wie kann das sein? Das läuft irgendwie unserem normalen Verständnis, auch unserem und unserem Verständnis in der Gesellschaft und auch dem Leistungsprinzip läuft das entgegen. Vielleicht bei manchen auch ihrem Glaubensverständnis. Und die Antwort ist, wegen seinem Sohn Jesus Christus. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt geschickt zu uns und er hat ein perfektes Leben gelebt. Ein Leben ohne Fehl und Tadel, ein Leben, das zu 100% den Vorstellungen Gottes entsprochen hat. Er hat auch nach Psalm 15 gelebt und sich so verhalten. Er ging aufrichtig seinen Weg. Er hat Gerechtigkeit geübt und von ganzem Herzen die Wahrheit gesagt. Er hat niemanden verleumdet. Er hat seinen Mitmenschen kein Unrecht getan und sie nicht in Verruf gebracht. Er hat keine Wucherzinsen verlangt, dass er Geld gegeben hat. Und er ließ sich nicht mit Geschenken bestechen, um Unschuldige anzuklagen. Er hat jene geehrt, die Ehrfurcht vor dem Herrn hatten und sich an sein Wort und seine Versprechungen gehalten, auch wenn er Nachteile befürchten musste. Und Nachteile musste er nicht nur befürchten, sondern die hatte er total. Am Ende seines perfekten und zu 100% gottgefälligen Lebens ging er ans Kreuz, um für jeden von uns an unserer Stelle zu sterben. Karfreitag. Er starb für die Momente, in denen wir nicht aufrichtig unseren Weg gegangen sind, in denen wir keine Gerechtigkeit geübt haben und nicht von Herzen die Wahrheit gesagt haben, in denen wir vielleicht andere verleumdet haben, ihnen Unrecht getan oder sie in Verruf gebracht haben. Er ging ganz schlicht und einfach für all die Momente und Dinge in unserem Leben ans Kreuz, in denen wir Gottes Geboten nicht treu waren, sie nicht erfüllten und so Schuld auf uns geladen haben. Das haben wir alle. Wir haben zum Beispiel alle schon mal nicht von ganzem Herzen die Wahrheit gesagt. Jesus starb nun am Karfreitag am Kreuz genau für das, dass uns das vergeben werden kann. Er ging aus Solidarität und Liebe zu uns, für uns in den Tod. Eine größere Liebe gibt es nicht. Und weil Jesus das alles getan und das alles auf sich genommen hat, darum können wir uns Gott bedingungslos, ohne Vorbedingungen, ohne vorher etwas geleistet zu haben, nähern und zu ihm gehen. Und unser Glaube an Gott und unser Bewusstsein, dass wir Jesus und seine Vergebung brauchen, immer wieder bewirken, dass uns Gott eben durch das sieht und betrachtet, was Jesus für uns getan hat. Versteht ihr? In ihm sind wir so, wie es der Psalm schildert. Nach jedem vergebenen Fehler wieder neu. In ihm sind wir so, dass es uns nicht nur möglich ist, ohne Vorbedingungen zu Gott zu kommen, sondern auch bei ihm zu bleiben. In ihm sind wir gut genug. In ihm sind wir Gesegnete. Unabhängig von den Umständen, wie zum Beispiel einem Stellenverlust. In ihm sind wir angenommen und dürfen bei Gott bleiben. In ihm und nur in ihm sind wir Gerechte, gerecht vor Gott. Es ist 0% unsere eigene Leistung oder unser eigener Verdiensten, das denken wir ziemlich oft. Das ist ein riesiges Geschenk. Was für eine Gnade, was für eine Barmherzigkeit. Und je mehr wir uns bewusst sind, was dieses Geschenk in der Tiefe bedeutet, desto mehr laufen Argumente wie, wenn mich Gott bedingungslos annimmt, dann spielt es ja keine Rolle, wie ich mein Leben lebe, ins Leere. Je mehr wir uns bewusst sind, dass es Gott seinen Sohn gekostet hat, um es uns zu ermöglichen, dass wir zu ihm gehen und bei ihm bleiben können, desto mehr werden wir aus Dankbarkeit und Liebe versuchen, unser Leben so zu gestalten, wie es uns sagt, wie es der Psalm schildert. Weil Jesus das für mich getan hat, darum folge ich Gott nach und befolge seine Vorgaben, wie zum Beispiel es der Psalm 15 schildert, so gut ich kann, nach bestem Wissen und Gewissen, immer ein bisschen mehr und nach jedem Fehler wieder neu. So ist es aus Gottes Sicht richtig, so machen wir es richtig. Versteht ihr? Es ist kein Wenn-Dann, es ist, weil Jesus das für mich getan hat, darum folge ich ihm nach. Das ist unsere Motivation. Und bei diesem Vorwärtsgehen hilft uns Gott selbst mit seinem Geist, dem Heiligen Geist. Er schenkt uns Weisheit für unser Leben in der Beziehung zu ihm, die zum Beispiel im Gebet und mit Bibellesen und dem Gemeindebesuch gepflegt werden kann. Und das alles soll keine Überforderung sein, kein Druck, sondern eine Nachfolge aus Dankbarkeit, aus dem Staunen über das, was er für uns getan hat. Also wer darf sich Gott nähern und bei ihm aufhalten, bei ihm wohnen, bei ihm bleiben? Und die Bibel hat hier eine Perspektive, die über das irdische Leben hinausgeht, bis ins ewige Leben. Wer strebt und lebt in Gottes Augen richtig und gut? Der, der an den auferstandenen Jesus Christus glaubt und ihm vertraut, seine Vergebung annimmt und ihm nachfolgt. Das ist seine Bedingung, wenn man so will, die aber eben keine wirkliche Bedingung ist, sondern Gnade und Barmherzigkeit. Was bedeutet Psalm 15 für euch, für sie? Ganz tief drin, wenn ihr so ganz ehrlich seid mit euch selber. Amen.